Hallo und ganz herzlich willkommen in Feas naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea Finger, ich bin Kindheitspädagogin und ich bin Referentin für pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen. Und ich habe so ein paar Schwerpunktthemen, um die es auch hier im Podcast eigentlich nonstop geht, nämlich Adultismus und Partizipation. Was ist adultistisch? Wie können wir partizipativ arbeiten? Wie können wir die Kinder besser mit einbeziehen? Wie kriegen wir diese ganzen Situationen, die es im Alltag gibt, schöner hin? Wie können wir begegnen irgendwelchen Sätzen und Vorurteilen, die es auch gegenüber bedürfnisorientierter Pädagogik gibt und so weiter? Und ich habe da einfach einen breiten Erfahrungsschatz, einen bunten Blumenstrauß aus meiner eigenen Praxiszeit in Kindertageseinrichtungen und den bringe ich dir hier mit und du nimmst dir einfach die Blume raus, die dir am besten gefällt, das ist voll okay, niemand muss hier einen ganzen Strauß kaufen und ja, im Grunde ist es das, was ich hier mache, ich spreche über Situationen in Kindertageseinrichtungen, die irgendwie schöner gehen, die besser gehen, die wir revolutionieren können mit Fachwissen, mit Reflexion, mit nochmal drüber nachdenken, mit nochmal eine Runde drehen und mit so einem Gläschen Empathie obendrauf, möglichst für alle Beteiligten. Und meistens hilft das und du kannst dir hier für dich deine Bestätigung abholen, du kannst hier deine Bestärkung für dich abholen, du kannst dir hier vielleicht Argumente holen, wenn du es brauchst oder deine eigenen Gedanken in Worte gefasst bekommen. Manchmal klappt das. Manche schreiben mir dann, sagen, ja, und dann hatte ich in der Situation so eine kleine Fee auf der Schulter sitzen und die hat mir genau gesagt, was ich sagen soll. Und das ist super. Das freut mich einfach so unfassbar, weil genau dafür mache ich ja diesen Podcast und überlege mir hier, welche Themen können denn für dich relevant sein und was möchte ich denn hier besprechen? Und ungefähr jedes Thema, das ich dann hier bespreche, liegt mir einfach wirklich am Herzen und ist dazu da, um irgendwie was besser zu machen da draußen, um irgendwas zu verändern in diesem Kita-Landschaftsflickenteppich. Wir haben so eine nette kleine Patchwork-Decke. An manchen Stellen hat die vielleicht ein Loch, weil da Sachen nicht so richtig zu Ende gedacht sind. Und an anderen Stellen ist es schon ganz toll und da sind super viele Verzierungen drauf. Ach Gott, heute ist Tag der Metaphern. Ja, was soll ich jetzt machen? Ich muss davon wieder ein bisschen wegkommen. Sonst verliere ich mich in Bildern und dann fange ich an, Gedankensprünge zu machen. Es geht jetzt schon los. Wenn du diesen Podcast schon ein paar Mal gehört hast, dann weißt du das und dann weißt du, okay, wir müssen da jetzt alle zusammen durch. Fea macht einen Gedankensprung und hoppsasa. Ich versuche ein bisschen stringenter meinen eigenen Gedanken zu folgen. Manchmal klappt das, manchmal klappt es nicht. Nun ja. Ansonsten fange ich jetzt einfach mal an und sag dir, um was geht's denn heute überhaupt? Niemand weiß es vorher. Ich entscheide meistens kurz vor knapp, aha, heute ist wohl das Thema dran und dann spreche ich darüber. Und heute möchte ich über Beschwerdemanagement für Kinder sprechen, über Beschwerdeverfahren in Kindertageseinrichtungen für Kinder. Ich habe dazu ein Kapitel geschrieben in meinem Buch. Das Buch heißt Selbstaktiv statt fremdbestimmt. Da gibt es auch eine ganze Folge zu dem Buch. Und das war mir wichtig, dass eben da auch was drinsteht zu Beschwerdeverfahren für Kinder, denn es geht um Partizipation und darum, wie Partizipation gelingen kann und was tatsächlich die Grundlagen sind. Es geht nicht um irgendwelche Stufen von Partizipation, sondern ich setze an einer ganz anderen Stelle an. Wenn dich das interessiert, hör dir gern die Folge dazu an. Dann weißt du so ungefähr, was drinsteht. Und jetzt lege ich einfach mal los. Was ist denn jetzt hier mit diesen Beschwerden? Ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Mir geht es so, dass ich mich unheimlich ungerne offiziell irgendwo beschwere. Also, dass ich irgendwo mal anrufe und sage, hey, also das und das finde ich jetzt schon nicht so toll und ja, können wir vielleicht, gibt es da nicht eine andere Lösung oder so? Das ja, das sehe ich immer nicht als Beschwerde. Es ist trotzdem natürlich eine Beschwerde. Ich glaube, woran ich immer denke bei Beschwerden ist so, es gibt ein Formular und dann schreibe ich da rein meinen Namen und dann schreibe ich da rein, was überhaupt meine Beschwerde ist und das in nicht ganz so blumigen Worten und man merkt dem ganzen Ding dann an, dass jemand richtig doll sauer ist. Und das finde ich sehr unangenehm, sowohl für mich, wenn ich das machen soll, als auch für die Person, die das dann bekommt. Weil ganz oft die Leute, die dann am anderen Ende sitzen und die Beschwerde entgegennehmen, ja gar nicht die sind, gegen die die Beschwerde tatsächlich eigentlich geht. Ja, und ich habe da wahrscheinlich noch aus anderen Gründen echt lange Zeit ein Thema gehabt mit Beschwerden und mit Beschwerdeverfahren, vor allem, weil das oft auch beinhaltet ein Beschwerdeverfahren für Eltern. Und das heißt ja, da könnten Konflikte kommen, da könnte jetzt irgendwas entstehen, dass Eltern sagen, ui, das und das gefällt uns nicht. Und dann gehen die sämtliche Wände hoch und man steht da im Sturm und weiß gar nicht so richtig, was man jetzt machen soll und wie man sich am besten verhält. Und dann braucht es dafür ein Verfahren, das das so ein bisschen standardisiert. Und das sind alles Dinge, das habe ich ganz lang mit Beschwerden verknüpft. Und was ich eben nicht verstanden habe, war, dass ein gutes Beschwerdeverfahren eben beinhaltet, dass ich ganz gut Bescheid weiß darüber, wie zufrieden die Leute sind und ob irgendwie möglichst alle gesehen wurden, ob alle Bedürfnisse irgendwie auch beachtet wurden, die da so sein können. Und dass es auch einfach eine Möglichkeit ist, in den Dialog zu kommen mit anderen Menschen. Und dass es ja gar nicht auch so sein muss. Also es muss ja nicht sein, dass jemand eine Beschwerde anbringt und erstmal zur Tür reinpoltert und rumschreit und Stifte durch die Gegend wirft oder irgendwie sowas. Es kann sein, es muss aber nicht sein. Vor allem, wenn die Person, die eine Beschwerde vorbringt, jemand eine erwachsene Person ist, muss das nicht unbedingt so sein. Es ist nicht immer der laut polternde Vater, der irgendwie dann lautstark im Flur steht und sagt, und jetzt möchte ich mit der Leitung sprechen oder ich gehe zum Bürgermeister. Das muss es ja gar nicht immer sein. Aber das habe ich eben ganz lang damit verbunden und vielleicht geht es dir da ähnlich. So, jetzt geht es aber ja heute auch gar nicht um Beschwerdeverfahren für Eltern. Das ist auch ein durchaus total wichtiger Punkt, aber mir ging es jetzt um Beschwerdeverfahren von Kindern, weil ein Beschwerdemanagement ein ganz wichtiger Bestandteil ist. Also das ist Voraussetzung im Grunde für gelingenden Kinderschutz und damit durchaus Bestandteil auch in Kinderschutzkonzepten. Theoretisch, wenn du in deiner Einrichtung schon ein Kinderschutzkonzept hast, ein ausgearbeitetes Kinderschutzkonzept, das auch nicht nur auf dem Papier stattfindet, sondern tatsächlich eine Anwendung hat und das von allen Leuten unterschrieben wurde und so weiter, dann steht da hoffentlich auch drin, wie ihr mit Beschwerden von Kindern umgeht. Und genau, jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, dass bei vielen dann erstmal so ein ungutes Gefühl kommt. Und wenn man dann eben sagt, es geht um ein Beschwerdeverfahren für Kinder, da kann es schon auch mal in einem Team dazu kommen, dass Menschen sagen, ja, und dann sagen die uns ja erst recht, was die wollen. Und dann müssten wir das ja umsetzen und vielleicht geht das gar nicht. Und vielleicht kommen dann da irgendwelche Beschwerden, auf die wir gar nicht reagieren können oder auf die wir vielleicht auch gar nicht reagieren wollen, weil sie unsinnig sind. Das ist so ein adultistischer Gedanke. Merkst du das? Es ist so ein adultistischer Gedanke, als erstes dann in so einem Zusammenhang zu denken, ja, aber da kann ja nichts dabei rumkommen. Also Kinder wissen ja gar nicht, was gut für sie ist. Und das ist damit nicht gemeint. Das werde ich gleich noch versuchen klarzustellen, weil ich glaube, die erste Frage, die wir uns da stellen müssen, ist, was ist denn überhaupt so eine Beschwerde? Also wie kann die denn aussehen? Ich habe gerade das Bild gemalt von dem laut polternden Papa. Auch gar nicht Klischee natürlich. Ne? Also in diesem Podcast gibt es keine Klischees. Aber der eben dann so reingepoltert kommt. Das kann auch eine Mama sein oder es kann auch eine Oma sein oder. Und man, also das kann sich auch irgendwie hochschaukeln, weil die sich zu Hause unterhalten haben über Kollegin XY und dann kommen die und sagen, immer macht die Frau Müller-Meyer-Schmidt das oder so. Das kann alles ja passieren. Und das ist, glaube ich, selten das, wie Kinder vorgehen. Also Kinder werden nicht sich in der Kleingruppe zusammentun im Normalfall und irgendwie sich darüber unterhalten, wie scheiße sie das finden. Und dann kommen die und poltern lautstark rein. Die werden sich schon auch mal in der Gruppe unterhalten, wenn sie irgendwas nicht mögen. Ja, wenn sie irgendwie sagen, hey, immer werden wir im Sandkasten unterbrochen, weil auf einmal dann die Vorschulgruppe beginnt. Oder wir haben nie genug Zeit, um das und das zu Ende zu spielen, weil wir dann da und da hin müssen zum Beispiel. Das sind so ganz klassische Beschwerden, die Kinder vorbringen. Das kann schon sein. Die Art und Weise, wie sie die vorbringen, habe ich bisher immer als sehr tatsächlich als angemessen erlebt. Das finde ich ganz interessant, dass Kinder das anscheinend viel besser drauf haben, zu sagen, hey, wir nennen jetzt die Erzieherin Marianne, hey Marianne, das finde ich aber ganz, das fanden wir jetzt blöd, wie das gemacht wurde und wir wollen das mal anders haben oder so. Jetzt gibt es aber durchaus auch Beschwerdeformen, die in der Art und Weise geäußert werden, dass da Stifte fliegen zum Beispiel. Also auch ein Verhalten, das wir vielleicht als ein herausforderndes Verhalten sehen, oder auch ein Weinen oder ein sich verkriechen unterm Stuhl oder so, das alles kann eine Beschwerde sein an die Situation oder an die Personen, die in der Situation sind. Also Beschwerden von Kindern kommen auf ganz vielfältige Weise daher und ganz oft zeigen die im Alltag. Nicht unbedingt in einem Morgenkreis, wenn man vielleicht sich gerade vorgestellt hat, wir sprechen jetzt mal, jetzt sagen doch mal alle, was ihnen nicht so gefällt oder so. Nicht mal unbedingt da, sondern manchmal oder sehr oft, was jetzt, Fia? Manchmal oder sehr oft? Ich glaube, sehr oft passiert es im Alltag, dass Kinder, in ihrem Verhalten spiegeln, hier passt gerade was für mich nicht. Und das heißt, was wir als erstes brauchen für so ein Beschwerdemanagement im Team ist, dass wir klar kriegen, ein Beschwerdemanagement sichert die Rechte der Kinder. Also ein Kind hat das Recht drauf, gesehen und gehört zu werden. Es hat ein Recht drauf, beteiligt zu werden. Dann müssen wir auch klar kriegen, dass nonverbale Beschwerden genauso wichtig sind wie verbale Beschwerden. Also auch die sollten wir irgendwie aufgreifen. Und das ganz, ganz oft bei ganz vielen Beschwerden, ich würde behaupten, auch bei Beschwerden, die Erwachsene vorbringen, unerfüllte Bedürfnisse dahinter stecken. Also hinter jedem Verhalten steckt ja ein Grund und oft ist es ein unerfülltes Bedürfnis. Und dieses unerfüllte Bedürfnis ist manchmal nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Also manchmal ist ein Kind, das nur rumrennt und gar nicht ins Spiel findet und irgendwie, man hat so das Gefühl, das Kind interessiert sich für nichts. Das hast du vielleicht schon mal erlebt, ja? Solche Kinder gibt es immer wieder. Und dann versucht man, das Kind dazu zu bringen, dass es an einem Ort bleibt, dass es vielleicht mal ein Puzzle macht, weil das bewegt sich so viel und das muss jetzt mal runterkommen und so. Und das ist eigentlich immer am Bedürfnis vom Kind vorbei. Das kann sein, das Kind braucht genau das, es braucht genau diesen Rahmen und es fragt so ein bisschen das an durch das Verhalten. Das ist möglich, natürlich. Es kann aber auch sein, es steckt irgendwas ganz anderes dahinter. Vielleicht ist es eine Beziehungsanfrage und es möchte eigentlich in Beziehung kommen und äußert es auf die Art und Weise. Also das ist jetzt alles komplett ins Blaue reingesprochen. Das sind aber Dinge, die wir gut in Fortbildungen und in Einzelfallbesprechungen rausfinden können, was so dahinter stecken könnte. Genau, so viel mal dazu. Also, nonverbale Beschwerden sind genauso wichtig wie verbale und ganz oft stecken unerfüllte Bedürfnisse dahinter. Und was wir dafür brauchen, ist die Bereitschaft, mit dem Kind wirklich in einen Dialog zu gehen. Eine dialogbereite Grundhaltung. Und das ist auch das, was uns Partizipation ermöglicht. Wenn ich eine dialogbereite Grundhaltung habe, dann kann ich auch besser Kinder beteiligen. Weil ich dann schon von vornherein darauf eingestellt bin, hinzuschauen, zu beobachten, zu erspüren, was könnte jetzt gerade da das Thema sein von dem Kind. Und mit älteren Kindern kann man das auch besprechen irgendwann, kann sagen, ich vermute, dir geht's gerade so, weil, und dann kann das Kind sagen ja oder nein. Und bei jüngeren Kindern die sind ja noch oft viel, viel mehr nonverbaler. Oder vielleicht kennst du das auch, dass du manchmal gar nicht richtig weißt, was eigentlich jetzt gerade dein, in Anführungsstrichen, Problem ist. Ja, manchmal streitet man sich dann mit Leuten und dann sagen die, hä, und was ist jetzt eigentlich dein Problem? Und dann, wenn man ehrlich ist, muss man sagen, weiß ich nicht, aber es regt mich halt auf. Das sind unbeantwortete Bedürfnisse. Und genauso haben das Kinder auch. Und manchmal reicht es, dass man das einfach sieht und annimmt und sagt, aha, ich würde dir anbieten, ich bin jetzt da für dich und dann schauen wir, was passiert. Und das sind jetzt quasi so die Fakten auf der einen Seite. Und jetzt ist ja die Frage, was machen wir denn damit? Also wenn wir davon ausgehen, Kinder sind im Grunde KundInnen, die ja nicht einfach so gehen können, die nicht mal entschieden haben, dass sie selber in die Einrichtung kommen, dann müssen wir in irgendeiner Form uns darauf einigen, wie gehen wir mit Beschwerden um. Dafür haben wir dann, habe ich ja gerade gesagt, wir haben dann einmal klar, was können alles Beschwerden sein, wie kann sich das alles zeigen. Es kann eine verbale Beschwerde sein, à la wir haben nie genug Zeit, das und das zu machen oder uns gefällt das Badezimmer nicht und wir wollen da irgendwie bunte, weiß ich, keine Ahnung. Das ist jetzt alles Spekulation. Aber du weißt, was ich meine. Es kann sein, dass Kinder kommen und sagen, wir wollen das und das so und so machen und wir wollen aber nicht da und dahin oder wir wollen das so irgendwie anders haben oder wir fühlen uns nicht wohl mit oder irgendwie so. Und es kann halt auch sein, dass es nonverbal ist, das kann auch von ganzen Kindergruppen sein, also auch Kindergruppen, die gefühlt nichts zum Spielen finden und man fragt sich so ein bisschen, was ist los? Ja, das, im Grunde ist es eine Beschwerde über das Spielangebot, es ist eine Beschwerde über das Materialangebot. Und was wir brauchen ist ein breites Verständnis davon, was alles eine Beschwerde sein kann, im Team einmal angelegt und eine positive Grundhaltung dazu zu entwickeln. Also und dann nicht zu glauben, oh Gott, jetzt müssen wir das alles machen, sondern das als eine Erleichterung auch zu sehen, weil die Kinder uns ja da ganz klar zeigen und manchmal auch sagen, wo hängt's gerade und was brauchen sie? Ist ja mega gut, weil dann müssen wir es in Anführungsstrichen nur noch umsetzen. Und was wir außerdem brauchen, ist eine Vor- und eine Nachbereitungszeit, wo Zeit ist, sich im Team oder vielleicht mit einzelnen KollegInnen, die auch in der Situation beteiligt sind, uns da auszutauschen und Lösungen finden zu können dafür. Ja, also ich habe auch in meinem Buch habe ich verschiedene Beschwerdeformen von Kindern auch wie sagt man denn da, aufgezählt, also es gibt zum Beispiel Verhinderungsbeschwerden und, jetzt muss ich gerade mal einmal selber nachlesen nochmal, ich weiß natürlich nicht auswendig, genau, also falls du das Buch zu Hause hast, das steht auf Seite 53, das sind die Beschwerdeformen, es gibt Verhinderungsbeschwerde, das ist, wenn das Kind sagt, nein, stopp, hör auf damit und vielleicht sogar so eine Stoppgeste macht und eine andere Person damit darauf hinweist, dass es eine Grenze gibt, die gerade erreicht wurde. Dann gibt es die Ermöglichungsbeschwerde, das ist die, die ich gerade schon angesprochen habe, wenn die Kinder sagen, wir können nie lange genug das oder das machen oder so. Und das geht so ein bisschen über diese Verhinderungsbeschwerde raus, weil wirklich konkret eine Situation verändert werden soll und die Kinder das auch benennen. Und das sind so die zwei Hauptbeschwerden, also auch, was ich gerade gesagt habe mit den Spielmaterialien, die Raumgestaltung, die Regeln, das können alles Ermöglichungsbeschwerden sein. Also zum Beispiel die Kinder sagen, oh, wir kriegen immer nur 3 Bobbycars, aber es gibt doch 5 und es wäre viel besser, wenn wir die haben. Und dann ist eben wichtig, mit den Kindern in ein Gespräch zu gehen, wie kann das denn dann aussehen? Weil natürlich haben die Fachkräfte einen Grund dafür gehabt, dass es nur die 3 Bobbycars gibt und eben nicht die 5. Und dann muss man halt gucken, was macht man jetzt und wie geht man damit um. Und wie jetzt so ein Beschwerdeverfahren aussehen kann, ist halt ganz dolle unterschiedlich. Also das eine ist eben zu sagen, ja, wir erkennen an, nonverbale Beschwerden sind genauso wichtig wie verbale Beschwerden. Und nonverbale Beschwerden werden oft auch von Kindern vorgebracht, die sich eben verbal noch nicht so gut äußern können oder wo es auch individuelle Bedürfnisse geht und die brauchen dann eine individuelle Lösung, womöglich auch eine schnelle Lösung, Man könnte jetzt sagen, das ist so diese Extrawurst und das können wir aber jetzt nicht machen, weil dann müssen wir es für alle machen. Ja, und unter Beschwerdegesichtspunkten sollten wir uns überlegen, wie das vielleicht doch gehen kann. Und vielleicht nehmen wir dann Abschied von bestimmten Dingen, die das verhindern. Also so kann auch so eine individuelle Beschwerde und ein individuelles Bedürfnis in Strukturen übergreifen und man kann vielleicht dann feststellen, man braucht die auch gar nicht unbedingt. Und das sind alles auch Themen. Du merkst schon, ich kann jetzt gar nicht so genau drauf eingehen, weil unsere Kita-Landschaft ist so, wie sagt man da? Die ist so vielfältig, also da gibt es so viele verschiedene Stellschrauben, an denen man drehen kann in einzelnen Kitas, im einzelnen Alltag, dass ich immer nur wieder sagen kann, stellt das auf den Prüfstand, guckt euch nochmal genau an, brauchen wir das, kann das weg, können wir das irgendwie anders machen, genau, und dann kann es natürlich auch sowas sein wie ein Kinderparlament, wo Sachen besprochen werden oder vielleicht ein Morgenkreis oder ein Mittagskreis oder eine Fachkraft kommt vielleicht zufällig dazu, während sich die Kinder im Sandkasten über irgendwas unterhalten. Und auch da kann ich mich einschalten. Also es muss nicht ein offizielles Beschwerdeverfahren geben und an das muss ich gehalten werden und es muss dann einen Briefkasten geben und dann malen die Kinder ihre Beschwerde da auf oder so. Das kann es zusätzlich auch geben. Ich glaube, wichtiger ist, wirklich da einen Blick zu entwickeln, ein Gefühl dafür zu entwickeln, was die Kinder beschäftigt und sich im entscheidenden Moment irgendwie einzubringen. Und auch wichtig ist, wenn du das machst, dass du dann sagst, hey, ich habe das wahrgenommen, ich werde das mit den anderen ErzieherInnen besprechen, mit den anderen Fachkräften, wir werden das besprechen und ich komme nochmal auf euch zu. Das ist ganz wichtig, dass diese Beschwerden, dass die Kinder merken, das wird gesehen, das wird gehört und es wird mit uns wieder in einen Dialog gegangen. Das ist übrigens auch im Grunde der ganze Trick grundsätzlich bei Beschwerden, dass wir alle wissen wollen, aha, da kümmert sich jetzt jemand drum und ich werde eine Rückmeldung kriegen und es wird nicht einfach so versanden, es wird nicht einfach ausgesessen, das Ganze. Und das steht auch in meinem Buch. So, jetzt habe ich gerade gesagt, Seite 53, ich muss nochmal aufschlagen. Es braucht auch so eine Transparenz und eine Nachvollziehbarkeit, also dass die Kinder die Prozesse verstehen können, dass sie auch eine Information kriegen, wenn man noch was im Team nochmal abklären muss, dass wenn es eine Lösung gibt, dass die Kinder darüber informiert werden, dass sie vielleicht sogar nochmal mit einbezogen werden, also um jetzt das Beispiel mit den Bobbycars nochmal aufzugreifen. Da könnte jetzt die Marianne hingehen und sagen, hey, ich hab das verstanden, ich kann das jetzt nicht ohne die anderen Fachkräfte entscheiden. Wir treffen uns an dem und dem Tag nachmittags und besprechen das und dann komme ich nochmal auf euch zu, zum Beispiel. Und dann könnten die im Team sagen, das ist passiert, da waren die Kinder, die wollten das und dann nimmt man das eben ernst und sagt nicht einfach, ja, aber da haben wir ja schon diskutiert und das machen wir schon immer so, sondern dann sagt man, ach okay, das passt für die nicht mehr, gut, dann gehen wir jetzt in ein Gespräch und dann können entweder die Erwachsenen eine Lösung finden oder vielleicht finden sie mehrere Vorschläge und gehen dann mit den Kindern nochmal in einen Aushandlungsprozess. Man geht nochmal in den Dialog und das ist Partizipation eben auch. Die Kinder mit beteiligen an allen Entscheidungen, die sie selber betreffen. Das umfasst das alles. Das ist so wichtig. Genau. Und dass auch eben klar ist, eine Umsetzung und eine Bearbeitung, das erfolgt zeitnah. Also, dass man nicht sagt, oh, jetzt ist aber halt August und jetzt sind gerade noch alle im Urlaub und keine Ahnung, jetzt können wir das und das nicht mehr machen. Oder von mir aus mal angenommen, es wäre jetzt Mai und dann wird man sagen, oh, es ist eh ein bisschen die Luft raus und ich kann das jetzt alles gerade nicht. Das ist eine Beschwerde, die du dann hast und die du an deine quasi vorgesetzte Stelle überbringen darfst. Sondern dass wirklich klar ist, man greift das zeitnah auf. Weil Kinder verstehen das und die kriegen mit, ob man sie ernst nimmt oder nicht. Und entweder ich meine es dann eben ernst mit dem Ernst nehmen, doppelt gemoppelter Satz, naja, oder oder halt nicht. Aber Kinder merken das und die verstehen das. Genau. Also das sind so die Dinge, die sind einfach wichtig. Und wie ich gerade schon gesagt habe, es kann in ganz viele verschiedene Richtungen gehen und so ein Beschwerdeverfahren oder so ein Beschwerdemanagement, das ist auch, glaube ich, ähnlich wie bei allem in der Partizipation oder auch in der Bedürfnisorientierung. Es ist nichts, was man einmal angeht und dann ist es für alle Zeiten, für alle Leute klar, sondern oft ist es so, dass man immer wieder über die Dinge spricht und dass es immer wieder klar sein muss. Und auch wenn jetzt zum Beispiel in einer Teamsitzung vielleicht eine Entscheidung getroffen wird oder irgendwas bewegt wird, es ist wichtig, dass es ein Protokoll gibt, das dann das klar macht. Und grundsätzlich der allererste Schritt ist sowieso, das zu verankern in der Konzeption oder auch im Kinderschutzkonzept. Damit für alle klar ist, es ist wichtig, dass Kinder hier gehört und gesehen werden. Dann möchte ich jetzt noch kurz eine Sache sagen, die mir ganz, ganz dolle wichtig ist und die vielleicht für dich auch wichtig sein könnte. Und zwar beschäftigt oder hat mich ganz viel beschäftigt, wie spreche ich denn Verhalten an von Fachkräften? Adultistisches Verhalten, gewaltvolles Verhalten, wie auch immer. Und mir hat geholfen, so ein bisschen Bescheid zu wissen über gewaltfreie Kommunikation. Und aus diesem Grundgedanken heraus haben meine Freundin und Kollegin Christine Füchtenschneider und ich, du kennst sie vermutlich aus anderen Podcast-Folgen oder vielleicht von Instagram, wir haben ein 2-Tages-Seminar uns ersonnen, für das du dich anmelden kannst. Und zwar heißt dieses 2-Tages-Seminar Sprache der Gleichwürdigkeit, Adultismus erkennen und überwinden durch gewaltfreie Kommunikation. Und es wird so sein, dass ich eben quasi für den Adultismus-Teil zuständig bin. Also wir gucken da wirklich drauf, was ist Adultismus, wie können wir den erkennen, wo überall im Alltag schlägt der so zu. Also zum Beispiel, ich habe ja gerade vorhin in der Folge auch ein Beispiel genannt für so einen adultistischen Gedanken. Und wie kann ich denn jetzt das bei meinen Kolleginnen ansprechen? Wie kann ich das in meinem Team ansprechen? Und da kommt dann Christine ins Spiel und die wird einen ganzen Haufen Übungen machen zu Alltags-GFK, nennt sie das. Also wirklich ganz praxisnah. Wir können das dann alles zusammen üben. Wir können uns unterhalten über die verschiedenen Punkte. Und ich glaube, das Gute wird einfach sein, es sind 2 Tage in Präsenz in Bielefeld. Bielefeld-Quelle steht auf dem Ding. Ich kenne mich da nicht aus, aber vielleicht bist du da ein bisschen ortskundig. Und das heißt, wir können da sehr prozessorientiert auch auf individuelle Fragen und so weiter eingehen. Und zwar können wir das unter anderem auch deshalb, weil die Plätze total begrenzt sind. Ja? Also Christine wird da einen eigenen Seminarraum haben und wir haben 15 Plätze und es sind auch schon einige weg. Ich möchte es nur jetzt trotzdem sagen, weil es gibt einen Early-Bird-Preis, also einen FrühbucherInnen-Rabatt. Und der gilt noch bis zum 30.09. Danach wird der Preis steigen. Und deshalb ist das jetzt hier der geheime Geheimtipp. Und vielleicht brauchst du noch ein Datum. Das Datum ist der 12.11. und der 13.11.2024. Das ist ein Dienstag und ein Mittwoch. Tag 1 beginnt um 9.30 Uhr und endet um 16.30 Uhr. Und Tag 2 beginnt um 9 Uhr und endet um 15 Uhr. Und der Early-Bird-Preis dafür bis zum 30.09. sind 279 Euro. Danach sind es 299 Euro. Jetzt ist es so, wie gesagt, wir machen diese Mischung von allem und du bekommst dafür natürlich eine Rechnung, du bekommst ein Teilnahmezertifikat, es wird ein Workbook geben, du kannst Christine und mich komplett löchern, für alles nutzen, was du schon immer mal wissen wolltest. Wir können natürlich auch über Partizipation sprechen, aber hauptsächlich geht es eben über Adultismus. Wir werden Getränke uns nächst zur Verfügung stellen, die grundsätzliche Verpflegung müsstest du dir selbst mitbringen. Es gibt eine sehr gute Zuganbindung an den Veranstaltungsort und es gibt aber auch Parkplatzmöglichkeiten in der unmittelbaren Umgebung, also wenn du mit dem Auto anreist. Genau, deshalb haben wir auch den ersten Tag auf 9.30 Uhr gelegt, falls jemand morgens erst anreisen möchte und vielleicht auch dann nachmittags wieder zurückfährt, dann ist da genug Zeit. Und wir haben vor, auch so ein freiwilliges auf eigene Kosten Meet and Greet zu machen am Abend. Also entweder, keine Ahnung, bestellen wir Pizza irgendwo hin oder wir gehen irgendwo hin, noch eine Kleinigkeit essen. Aber wir hatten Bock, uns mit den Teilnehmenden noch so ein bisschen auszutauschen und zu treffen. Und ich glaube, dass das total schön wird und richtig viel Spaß machen wird. Und wenn du dich jetzt einfach direkt dafür anmelden möchtest, dann mach das bitte bei Christine. Und zwar ist die E-Mail-Adresse, es ist ein Wort, mit Herz und Leidenschaft @web.de oder in der Privatnachricht, Direct Message auf Instagram. Da heißt sie mit Herz und Leidenschaft. Die Worte sind alle mit so Unterstrichen getrennt. Genau. Das wäre das. Ich würde mich mega freuen, dich da zu sehen. Ich kann nur sagen, es sind schon einige Plätze weg. Ich gehe davon aus, dass die voll werden. Also klär das am besten mit deinem Träger ab, dass die die Kosten übernehmen und dann komm da hin. Und es wird großartig. Es wird einfach nur großartig. Ach so, und noch eine andere Sache. Ich werde immer wieder angefragt, auch für weiter weg. Ich komme ja so aus dem Raum Stuttgart, ne, Großraum Stuttgart. Und da ist alles irgendwie, das ist alles easy, hier machbar. Hier kriege ich es gut hin, auch so einzelne Tage mal einzuschieben und so. Da habe ich nicht so viel Stress. Jetzt werde ich aber immer wieder auch angefragt von Kitas zum Beispiel in Berlin oder im Hamburger Raum oder so. Und ich möchte das total gern machen. Ich möchte gern überall hinkommen, wo Leute sind, die sagen, hey, wir brauchen dich hier, wir brauchen deine Inhalte, wir wollen irgendwas von deinem Spirit mitnehmen und wir brauchen genau dich. Und das freut mich mega, weil ganz oft sind das Menschen, die hier den Podcast hören und das matcht einfach. Das ist richtig gut. Das ist so eine gewinnbringende Zusammenarbeit oft. Und deshalb möchte ich jetzt an dieser Stelle nochmal einmal auch sagen, ich komme nach Berlin in, gut vorbereitet wie ich bin, weiß ich es jetzt natürlich nicht auswendig, ich bin in Berlin 2025, Trommelwirbel, Trommelwirbel, in KW3, die ganze Woche. Diese ganze Woche ist bereits verbucht. Aber wenn du jetzt zum Beispiel am 18.01. gerne Fortbildung für dein Team mit mir buchen möchtest, das ist ein Samstag, dann kannst du das total gern machen, dann schreib mir. Das wäre noch frei. Oder in KW4... natürlich dann am liebsten an dem Montag oder in KW2 natürlich dann am liebsten am Freitag oder auch am Samstag. Ne? Also so, dass ich es halt gut angliedern kann. Schreib mir da gerne dafür. Und dann ist geplant, aber da habe ich noch keinen weiteren Termin, außer Frühjahr 2025, was ein sehr weitläufiger Begriff ist, aber da werde ich wahrscheinlich so eine kleine Tour in Richtung Hamburg und Umgebung machen. Also wenn du da Interesse hast, Hamburg und Umgebung, schick mir bitte da auch eine E-Mail und zwar an chat@fairfinger.de und dann kann ich dich da auf dem Laufenden halten, sobald ich da irgendwas weiß. Also im Moment ist es so, dass da Termine angefragt wurden und dass das höchstwahrscheinlich stattfindet und dann kann ich das eben gut verbinden. Ja, dann muss ich nicht wegen einem Tag bis nach Hamburg gucken und dann wieder zurück, sondern ich kann dann sagen, Leute, dann machen wir hier eine kleine Tour und ich bin irgendwie 3-4 Tage in der Umgebung und dann ist das, glaube ich, für alle besser und entspannter und ja. So, das wollte ich auch noch sagen. Und wenn du solche Informationen gerne immer direkt haben möchtest und möglichst als Erste, damit du deine Termine planen kannst, damit du dein Team drauf vorbereiten kannst, damit du vielleicht deine Leitung überhaupt mal fragen kannst, hey, wollen wir eigentlich Fia holen? Und dann sagt die, ja, auf jeden Fall, ich wusste nicht, dass sie kommt. Dann sagst du, ja, weil du den Newsletter nicht abonniert hast, Leitung, hallo, abonniere den Newsletter. Das ist der Geheimtipp, den ich dir geben kann an der Stelle, weil da schreibe ich immer wieder solche Sachen rein. Ich bin noch am Überlegen, ob es eine Möglichkeit gäbe, solche Sachen auch auf der Homepage irgendwie, weiß ich noch nicht, aber abonniere den Newsletter und das geht auf meiner Homepage, nämlich fairfinger.de und da klickst du auf gratis Leitfaden. Das ist die Anmeldung zu meinem Newsletter. Und das heißt, du meldest dich nicht nur einfach an zu meinem Newsletter, du kriegst da was dafür, nämlich einen Gratis-Leitfaden. Und mit diesem Leitfaden kannst du alleine oder mit deinem Team oder immer mal wieder das pädagogische Handeln, dein eigenes pädagogisches Handeln überprüfen im Hinblick auf Adultismus. Das ist ein ziemlich cooles Ding, das haben sich mittlerweile mehrere hundert Leute runtergeladen, was ich grandios finde. Die Rückmeldungen sind super toll. Genau. Also, du kriegst da auch was dafür und ich baller dich auch nicht zu mit Newslettern. Du kriegst keine krassen Newsletter und heftige Verkaufs-E-Mails mit wackelnden Weckern, die dir sagen, du musst jetzt das buchen, weil sonst explodiert dein PC. Das wird nicht passieren. Ich überlege immer mal wieder drauf rum. Im Moment kommt alle zwei Wochen ein Newsletter. Manchmal in so, ich nenne es jetzt mal in heißen Verkaufsphasen, wenn einfach klar ist, es ist jetzt hier bald, stehen Seminare an online oder so. Kann sein, du kriegst mal öfter eine, weil ich dann eben einfach ein bisschen besser erklären möchte und ja, sicher gehen möchte, dass alle die wichtige Information kriegen. Ansonsten gibt es alle zwei Wochen einen. Das eventuell wird es irgendwann auch einmal wöchentlich sein. Puh, wie gesagt, ich baller dich da nicht ungefragt damit zu. So, habe ich jetzt was vergessen zu sagen? Ich glaube nicht. Ach so, doch, ich habe was vergessen zu sagen. Es wird eine kleine Änderung geben in der Sendefrequenz von Feas Naive Welt. Ich habe das in der letzten Folge auch schon gesagt, ich möchte es hier nochmal sagen. Und zwar habe ich da gute Nachrichten für dich. Ich werde ab sofort eine Folge mehr pro Monat senden. Auf jeden Fall eine, eventuell ein bisschen mehr, je nachdem, wie die Wochen liegen. Einfach deshalb, weil ich gemerkt habe, ich habe ganz viele tolle Themen, über die ich gerne sprechen möchte. Und ich habe genauso viele mega tolle Folgen mit Gästen und Gästinnen, über die ich, also die ich ja auch senden möchte und die ganz dringend an dich rausgehen müssen. Und deshalb wird es einfach jetzt immer eine Folge mehr geben. Um das nicht zu verpassen, wäre es gut, wenn du dem Podcast folgst auf der Plattform, auf dem du ihn hörst. Also bei Feas Naive Welt einmal auf Folgen klicken und dann kriegst du das immer angezeigt und verpasst es nicht, weil ich noch nicht genau weiß, ob ich den Tag bei Mittwoch lasse oder ob ich das zum Beispiel auf den Donnerstag lege. Das habe ich mit mir selber noch nicht vereinbart. Da lassen wir uns überraschen, was passieren wird. Und es kann auch sein, dass sich das nochmal irgendwie verändert. Aber auf jeden Fall wird es mehr Folgen geben wieder in der nächsten Zeit. Mindestens mal so lange, bis die ich hier in der Pipeline liegen habe, aufgebraucht sind. Und dann gucken wir, was passiert. Ich habe auch überlegt, wieder wöchentlich zu senden, wie das ja ganz früher mal war. Ich fürchte nur, dass ich das nicht schaffe, beziehungsweise ich möchte da gern einfach verlässlich sein. Und wenn ich sage, ich sende wöchentlich, dann möchte ich auch, dass das klar ist, ich schaffe das. Und im Moment ist das nicht klar. Im Moment denke ich, ja, das ist okay, die Folgen, die aufgenommen sind und die da sind, ein bisschen in einer höheren Frequenz rauszugeben, weil ich das gerne möchte und weil ich das gerne wichtig finde. So, genau, also folg einfach dem Podcast und abonniere dir den Newsletter und dann bist du super gut aufgestellt, wirst nichts mehr verpassen. Und ich hoffe, es geht dir gut und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dann. Ciao.